Das Bild hier habe ich vor einem Jahr von meiner Tochter zugeschickt bekommen. Dem ging ein Gespräch voraus, wo sie zu mir sagte: Boah, Mama, hast du gesehen, wie niedrig der Rhein steht? Ihr erinnert euch, im August 2022, ziemlich trocken, der Rhein stand ziemlich tief, ziemlich niedrig. Man sieht hier von der Südbrücke in Bonn aus auf Siebengebirge, man kann ziemlich gut sehen, wie breit der Uferstreifen ist und wie niedrig da das Wasser stand. Das war so, hat nochmal so ins Bewusstsein gerufen, dass der Klimawandel doch irgendwie sich so langsam zeigt. Und ich möchte hier in diesem Vortrag einmal zeigen, was wir in der Softwareindustrie, was das für uns zu bedeuten hat, was wir tun können, um unseren Beitrag zu leisten und ob wir überhaupt irgendwas tun können, um da unseren Beitrag zu leisten, um vielleicht ein bisschen dagegen anzusteuern. So, wer bin ich? Mein Name ist Susanne Pfeiffer. Ich bin seit ganz furchtbar langer Zeit in der Softwareentwicklung tätig, seit 2018 bei der Tarent. Ich bin da tätig als Product Ownerin. Ich bin Mitglied in der Focus Group Green Software. Und womit ich mich sonst noch so beschäftige, das ist agile Softwareentwicklung, Kanban, Green Software offensichtlich. Und so ein Steckenpferd von mir ist noch so das hybride Arbeiten, also die kanonische Fortsetzung von der reinen Remote-Arbeit, wie sich in der Pandemie entwickelt hat. So, ich arbeite für die Tarent. Die Tarent ist ein Software-Entwicklungshaus in Bonn mit ca. 300 IT-ExpertInnen. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihren digitalen Herausforderungen. Also sprich, wir machen einfach richtig coole Software für die und wir sind ein cooler Haufen von coolen Software-EntwicklerInnen und Consultants. Worum soll es heute gehen? Also ich möchte zunächst mal einmal darlegen, warum das Thema Green Software überhaupt relevant ist, worum es sich dabei eigentlich handelt, wie sich das Ganze umsetzen lässt und was wir vielleicht sonst noch für Vorteile aus diesen Ansätzen haben. So, starten wir erstmal mit dem Warum. Warum ist das Thema für uns relevant? Das Bild hier stellt den Klimawandel dar. Man sieht also, dass das langweilige, also stellt den Treibhauseffekt dar. Langweiliges Licht kommt auf die Erde, wird als Blödsinn, kurzwelliges Licht kommt auf die Erde, wird reflektiert und geht als langweilig, also wird reflektiert als langweiliges Licht, wird teilweise von den Treibhausgasen CO2, Methan, Lachgas und andere Treibhausgase wieder zurück reflektiert. Und an sich ist das auch eine ziemlich coole Sache, weil ohne diesen Treibhauseffekt würden wir hier bei minus 18 Grad sitzen und es wäre ziemlich kalt. Problematischer ist es halt, wenn dieser CO2-Anteil, der Anteil an Treibhausgasen immer größer wird und dadurch immer mehr von diesem Licht reflektiert wird und sich dadurch die Atmosphäre aufheizt. Und das ist halt das, was wir im Moment beobachten. Um sich mal die Dimension des Problems zu verdeutlichen, kann man hier sehen, wir sehen hier einen exponentiellen Anstieg des CO2-Ausstoßes über die letzten 250 Jahre. Das fing halt an mit der industriellen Revolution 1850 und wir sehen halt, dass es halt massiv ansteigt. Im Moment sind wir bei 35 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, was wir ausstoßen weltweit. So, um sich mal klarzumachen, wie viel so eine Tonne CO2 ist. Man sieht das hier, so ein Riesenball ist halt diese eine Tonne CO2. Und ein Bundesbürger hier in Deutschland stößt circa 10 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Also 10 von diesen Bällen für jeden von uns. So, jetzt kann man fragen, okay, ja, ist doof, ist viel, müssen wir was gegen tun? Was hat das mit uns als Softwareentwickler und EntwicklerInnen zu tun? Es ist tatsächlich so, dass der Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes allein der Rechenzentren den der Luftfahrt übersteigt. Die genaue Zahl ist ein bisschen unklar. Die Luftfahrt nimmt circa 2,5% des globalen CO2-Ausstoßes ein. Die Rechenzentren alleine irgendwas zwischen 2,5 und 3,7%. Also doch eine Ecke mehr als die Luftfahrt selber. So, jetzt haben wir aber in der Softwareindustrie noch mehr CO2-Ausstoß. Das ist zum einen das von den Rechenzentren. Aber ein großer Teil entfällt auch in die Kommunikationsnetzwerke. und dann auch die ganzen Endgeräte, was wir so haben. Ja, also wir sind sogar noch über diesen 2,5% noch deutlich drüber. So, wenn man sich den Energieverbrauch für die Rechenzentren und Kommunikationsnetze für die Zukunft betrachtet, dann müssen wir eigentlich im Moment noch mit dem weiter steigenden Verbrauch, Ausstoß rechnen. Genau, also man sieht hier, die graue Linie ist der aktuelle Stand der Prognose, mit was für einem Anstieg man derzeit rechnet. Ja, also es ist, wird schlimmer, das Problem. So, wir wollen mal angucken, an welcher Stelle treten CO2-Emissionen auf. Wir betrachten dazu die Lieferkette. Man unterscheidet drei Scopes in der Lieferkette, wo CO2-Emissionen auftreten. Das ist Scope 1, das ist das, was wir selber an CO2 ausstoßen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit dem Auto fahren, wenn wir eine Gasheizung betreiben oder eine Ölheizung. Das ist das, was wir direkt an CO2 in die Luft abgeben. Scope 2 ist das, was ausgestoßen wird, dadurch, dass wir Strom einkaufen. Das heißt, wenn Strom unter anderem auch von Kohlekraftwerken gewonnen wird, dann wird da CO2 ausgestoßen. Und Scope 3 ist alles Weitere, was ansonsten so in der ganzen Lieferkette vor oder auch hinter uns ausgestoßen wird, wo wir also nur vergleichsweise wenig Einfluss erstmal haben. So, was hat das mit uns zu tun? Das hat auch für uns Folgen in der Softwareindustrie. Und zwar zum einen bedeutet die Entwicklung einen steigenden Kostendruck. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die wir erfüllen müssen, die strenger werden. Und es wird auch immer mehr zum Wettbewerbsfaktor. Auf die drei Faktoren möchte ich gerne in den folgenden Folien ein bisschen eingehen. Zum ersten Mal der steigende Kostendruck. Unternehmen in der Industrie müssen sogenannte CO2-Zertifikate einkaufen, um sich sozusagen von ihren CO2-Emissionen freizukaufen. Die sind 2021 eingeführt worden, da hatten auch eine Tonne CO2 25 Euro gekostet. Dass die Preise steigen von Jahr zu Jahr, werden bei 2025 bei 45 Euro liegen pro Tonne CO2. Und danach werden die dann versteigert und da erwartet man Preise zwischen 55 und 65 Euro. Also ein durchaus ernstzunehmender Kostenfaktor. Der spiegelt sich natürlich vor allem auch in den Strompreisen wieder. Das Bild hier ist, dieses Diagramm ist von Anfang, also von 2022, von Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Prognose sagt da, die sind natürlich damals sprunghaft angestiegen, die Preise. Man hat damals damit gerechnet, dass die dann auch wieder runtergegangen sind, runtergehen werden, aber dauerhaft höher bleiben werden als in der Vergangenheit. Ich habe jetzt leider keine aktuellere Prognose gefunden, aber nach meinem Kenntnisstand hat sich an dieser Prognose bis zum heutigen Zeitpunkt nicht viel geändert. Ja, das heißt, wir müssen dauerhaft mit einem höheren Strompreis rechnen. Und der Strompreis ist einfach wirklich ein wichtiger Kostenfaktor in der Softwareentwicklung. So, die rechtlichen Rahmenbedingungen, da haben wir jetzt ganz, ganz viele, die wir aufzählen müssen. Das ist zum einen das Emissionshandelssystem, das ist das, was ich gerade schon erwähnt habe, dass halt solche CO2-Emissionen gekauft werden müssen, um CO2 auszustoßen. Das andere ist die sogenannte Nachhaltigkeitsberichterstattung, die verlangt, dass Unternehmen sogenannte Nachhaltigkeitsberichte vorlegen, aus denen hervorgeht, was sie getan haben, um nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Dann gibt es das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, schönes deutsches Wort, ist aber eigentlich eine coole Sache. Das sagt nämlich, dass wir in der Pflicht sind, unsere gesamte Lieferkette wirklich zu sichten und dafür zu sorgen, dass vor allem menschenrechtliche Aspekte betrachtet werden und eingehalten werden, aber tatsächlich auch ökologische. Und wir merken schon, dass wir von unseren Kunden deutlich mehr danach gefragt werden, ob wir ökologisch wirtschaften. Ja, also man merkt, dass das wird wichtiger in der ganzen Diskussion. So, und dann noch das sogenannte Energieeffizienzgesetz. Das ist im Moment ganz wichtig, weil es gibt jetzt, ich glaube, es ist noch nicht verabschiedet, aber es liegt im Moment so eine Gesetzesvorlage beim Bundestag. Das Rechenzentren bis 2025, glaube ich, CO2-neutral sein müssen. Ich glaube nicht 25, ich glaube 30, egal. Aber jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass das Rechenzentren zukünftig CO2-neutral arbeiten müssen. So, okay, jetzt, wir sehen, es ist auf jeden Fall Bedarf da, dass wir nachhaltig wirtschaften müssen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Möglichkeiten zur Carbonreduktion? Da kann man jetzt so ein bisschen differenzieren. Das eine ist die Vermeidung. Das heißt, wir sorgen dafür, dass CO2 gar nicht erst in die Atmosphäre gar nicht erst generiert wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann gibt es den Ausgleich. Und da kann man unterscheiden zwischen Beseitigung. Das heißt, CO2, was einmal in der Atmosphäre angekommen ist, muss da wieder rausgefiltert werden und dauerhaft gebunden werden. Und die andere Möglichkeit ist die Kompensation. Das heißt, im Grunde kauft man zum Beispiel die Zertifikate, kauft man das ein, dass an anderer Stelle CO2 wieder eingespart wird. Also man delegiert das ein bisschen mehr oder weniger elegant, das Thema. Genau, man muss so ein bisschen gucken, Bäume pflanzen selber ist keine Beseitigung von CO2. Bäume binden das CO2 für circa 60 Jahre, danach sterben die ab, verrotten und geben das CO2 wieder in die Atmosphäre ab. Ja, bei einer Beseitigung spricht man davon, dass das Kohlendioxid über 1000 Jahre und mehr gebunden wird. So, aus der Überlegung heraus hat sich der Net-Zero-Standard entwickelt, der ist von der Science-Based Targets Initiative definiert worden und der unterscheidet halt zwischen klimaneutral und Net-Zero. So, klimaneutral, das ist ein bisschen schwammiger Begriff, in der Regel wird da betrachtet nur Scope 1 und Scope 2, Scope 3, also der Rest der Lieferkette, wird da überhaupt nicht berücksichtigt. Der Net-Zero-Standard verlangt tatsächlich, dass man den gesamten Scope über die ganze gesamte Lieferkette betrachtet. Dann wird bei dem Begriff klimaneutral reicht es, wenn man im Grunde das in der Form von Kompensation irgendwie delegiert, die Frage nach dem Kohlendioxidausstoß. Der Net-Zero-Standard verlangt tatsächlich, dass der Kohlendioxidausstoß von 100% auf 10% gesenkt wird. So, und dann ist es so, dass bei dem Begriff klimaneutral auch gar nicht unbedingt gesagt wird, wie soll denn reduziert oder kompensiert werden. Der Net-Zero-Standard verlangt wirklich, dass die verbliebenen 10% wirklich dauerhaft beseitigt werden. Ja, also genau, das Ganze zielt darauf ab, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, dass wir eine Erhöhung der globalen Temperatur um 1,5 Grad nicht überschreiten. Ja, und es ist wohl so, dass man diese strengen Vorgaben für diesen Net-Zero-Standard oder Netto-Null-Standard, wird ja auch genannt, bis 2050 erreichen müssen. So, der dritte Punkt, warum das relevant ist für uns, ist die Frage nach dem Wettbewerb. So, es ist so, dass das Umweltbewusstsein immer wichtiger wird in den Köpfen der Menschen. Das heißt, sowohl für unsere Kunden müssen wir halt glaubhaft zeigen können, dass wir nachhaltig arbeiten. Das wird aber auch immer wichtiger im Arbeitsmarkt. Also wenn wir Leute einstellen, dann ist es einfach so, dass potenzielle ArbeitnehmerInnen danach fragen, wie nachhaltig oder wie ökologisch operiert der Arbeitgeber. So, okay, jetzt haben wir festgestellt, es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns wirklich darüber Gedanken machen sollten, wie wir nachhaltig arbeiten, wie wir grüne, ressourcensparende Software entwickeln können. Jetzt müssen wir uns fragen, okay, und wie können wir das umsetzen? Das ist ja jetzt erstmal ein relativ vager Anspruch. Ne? So, also, da kommen wir zum nächsten Punkt, dem Was. Was bedeutet eigentlich Green Software? Was müssen wir tun, um Software wirklich grün zu entwickeln? Also, wir haben diese Definition von grüner Software. Da kann man differenzieren zwischen Green by Software und Green in Software. Green by Software heißt erstmal ganz allgemein, wir entwickeln Software, um an anderer Stelle den CO2-Ausstoß irgendwie zu reduzieren. Green in Software ist, darunter ist zu verstehen, dass wir Software so entwickeln, dass unsere eigene Software in der Produktion und im Betrieb nachher möglichst ressourcenschonend, möglichst CO2-arm betrieben werden kann. So, wir wollen uns in diesem Vortrag auf diesen Green in Software Aspekt beschränken. So, jetzt haben wir uns auch nochmal Gedanken darüber gemacht, was Green Software bei der Tarent bedeutet. Hat vor allem der Daniel, der hier sitzt, ganz viel Input reingeliefert. Der wird ein bisschen was wiedererkennen. Genau. Das ist zum einen ist das erstmal die Green Software Architecture. Da geht es halt darum, erstmal architekturelle Grundlagen zu schaffen, um Software nachher grün betreiben zu können oder energieeffizient betreiben zu können. Dann gibt es die Green Software Delivery und Infrastructure. Die zielt halt darauf ab, diese Software mit der schönen grünen Architektur auch wirklich grün dann nachher umzusetzen und zu betreiben. Und das Ganze basiert dann auf dem, was wir als Green Software Production bezeichnen. Das ist sozusagen der ganze Unterbau. Das ist das, was beim Entwicklungsunternehmen selber oder bei der Tarent, was wir tun, um überhaupt wir selber möglichst karboneffizient zu arbeiten. So, für diese Basis hier drunter haben wir eine Rolle bei uns in der Terrain, das ist der Cleanmaster. Wir wollen uns aber mit den beiden oberen Aspekten heute beschäftigen. So, welche Hebel haben wir denn, um möglichst karboneffizient Software zu entwickeln? So, da geht es erstmal, der erste Hebel ist die Energieeffizienz. Unter energieeffizientem Arbeiten verstehen wir einfach, so wenig Energie wie möglich dabei zu verbrauchen. Dann geht es um die Hardware-Effizienz. Hardware selber bindet Software und das möchten wir möglichst minimieren. Und dann geht es um die sogenannte Carbon-Awareness. Da geht es darum, wenn wir eine gegebene Menge Strom oder Energie verbrauchen, wie können wir das dann noch möglichst carboneffizient machen, also so, dass für die gegebene Menge Strom möglichst wenig CO2 erzeugt wird. So, fangen wir erstmal mit der Energieeffizienz an. Da ist ein wichtiger Faktor die sogenannte Power Usage Effectiveness. Die gibt halt an, wenn so ein Rechenzentrum bestimmte Energie braucht für den Betrieb seiner IT, wie viel fällt ein Teil für das Gebäudemanagement ab. Genau, und der Rest fließt in die IT. Und je höher, genau, dieser PoE ist halt genau einfach diese Relation. Gesamtenergie durch das, was wirklich in die IT produktiv verwendet wird. Das heißt, je kleiner der ist, umso effizienter ist unser Rechenzentrum. Idealerweise 1, aber das ist natürlich unrealistisch. So moderne Rechenzentren liegen so bei ca. 1,2, 1,1. Man sieht das hier, ich habe einfach mal für Google und Amazon das rausgesucht. Die geben halt an, dass ihr PoE in ihren Rechenzentren so bei 1,2 liegt. So, nächstes Thema, was wichtig ist, die sogenannte Energieproportionalität. Wenn so ein Server läuft, ohne dass irgendwas darauf gemacht wird, dann verbraucht er trotzdem Strom. Ja, und die Auslastung, also der Energieverbrauch steigt nicht proportional zur Auslastung. Ja, deswegen ist es schlau, so einen Server möglichst mit Vollauslastung zu betreiben und entsprechend weniger Server. Das ist halt dann gut für unseren Energieverbrauch. So, das Thema Hardware-Effizienz. Was ist darunter zu verstehen? Hardware selber bindet CO2 und zwar allein dadurch, dass sie produziert worden ist und dadurch eine Menge CO2 ausgestoßen worden ist, ist einfach CO2 schon mal erzeugt worden. Und unter dieser Hardware-Effizienz, das versteht man das in der Hardware gebundene Kohlendioxid. Und man kann hier ziemlich gut sehen, dass der Anteil des CO2s, was allein durch den Produktionsprozess generiert worden ist, viel, viel höher ist als das, was durch die reine Nutzung ausgestoßen wird. So, daraus folgt halt, je intensiver und je länger man so eine Hardware nutzt, desto geringer ist dieser Anteil, ist der Anteil, der in der Hardware gebundene Kohlendioxid. So, hier ist das nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, wenn man so eine Hardware hat. Hier irgendwie, 4000 Kilogramm CO2 generiert hat im Zuge des Produktionsprozesses. Wenn man das über 4 Jahre streckt, dann bedeutet das halt, dass 1000 Kilogramm CO2 jedes Jahr ausgestoßen wird, umgerechnet natürlich. Während wenn man das auf 5 Jahre streckt, dann sind das nur noch 800 Kilogramm. So, also wir merken uns, je länger wir die Hardware nutzen, umso besser. So, was auch wichtig ist im Zusammenhang der Hardware-Effizienz, das Strich zu viel da oben, die Hardware möglichst gut auszunutzen. Wir hatten das eben schon bei der Energieproportionalität. Das spielt hier auch wieder rein im Hinblick auf die Hardware-Effizienz. Einfach je intensiver wir die ausnutzen, desto weniger Hardware brauchen wir. Ja, also das spricht dafür, die Hardware möglichst gut auszunutzen. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Carbon Awareness. Da gibt es die Carbon Emission Intensity. Die sagt uns aus, wenn ich Strom verbrauche, wie viel CO2 wird dann pro Kilowattstunde ausgestoßen? Also das ist, da gibt es verschiedene Methoden, das zu bewerten. Das eine ist die marktbasierte Methode, das andere die standortbasierte Methode. Der Unterschied ist, bei der marktbasierten Methode wird einfach auf den Vertrag geguckt, den man mit dem Stromanbieter hat. Das kann halt irgendwie ein schöner Ökostromvertrag sein. Das Problem ist aber, dass auch bei einem Ökostromvertrag natürlich auf das gleiche Stromnetz zurückgegriffen wird. Ja, das heißt, das nützt individuell als Maßnahme vergleichsweise wenig. Das heißt, um wirklich eine realistische Aussage zu bekommen, wie viel Carbon bei einer von mir verbrauchten Kilowattstunde ausgestoßen wird, muss ich auf die standortbasierte Methode zurückgreifen, die nämlich einfach das Stromnetz betrachtet, auf das ich zurückgreife und aufgrund dessen halt den CO2-Ausstoß bestimmt. Ja, da ist das Problem, dass bei den Nachhaltigkeitsberichten von verschiedenen Cloud-Anbietern tatsächlich auf unterschiedliche Methoden zurückgegriffen wird. Also Amazon benutzt da die marktbasierte Methode, während Google die standortbasierte Methode verwendet. Das ist zwar jetzt erstmal ein bisschen besser bei Google, aber grundsätzlich, sie sind jetzt erstmal nicht vergleichbar und idealerweise würde man den CO2-Ausstoß nach beiden Methoden angeben, um wirklich eine Aussagekraft und Vergleichbarkeit zu bekommen. So, was können wir jetzt tun, um den Carbon-Ausstoß da zu reduzieren? Wir haben das sogenannte Demand-Shifting. Das kann man zum einen räumlich betreiben. Es gibt auf der Erde halt verschiedene Regionen, wo die CO2-Intensität bei der Stromerzeugung unterschiedlich groß ist, je nachdem, auf was für Kraftwerke zurückgegriffen wird. Und es ist halt schlau, sein Rechenzentrum da zu betreiben, wo halt auf möglichst viele regenerative Energienquellen zurückgegriffen wird bei der Stromerzeugung. Man kann das auch zeitlich betrachten. Es ist tatsächlich so, wenn ich zu einer, also der CO2-Ausstoß bei der Stromgewinnung hängt von der Tageszeit ab. Liegt auf der Hand, wenn ich viel Sonne habe, kann ich viel auf Solarenergie zurückgreifen. Wenn viel Wind ist, kann ich auf Windenergie zurückgreifen. Und daraus ergibt sich halt, dass es tatsächlich zeitabhängig ist, wie mein CO2-Ausstoß ist. Das heißt, wenn ich möglichst carboneffizient arbeiten möchte, dann sollte ich halt energieintensive Jobs möglichst zu Zeiten durchführen, wenn ich auf einen möglichst grünen Strommix zurückgreifen kann. Dann gibt es noch das sogenannte Demand Shaping. Da geht es darum, dass man zu Zeiten, wo viel CO2 ausgestoßen wird, einfach die Leistung der eigenen Software reduziert und anpasst. So, jetzt habe ich erstmal so ein paar Ansätze genannt, wie man den CO2-Ausstoß reduzieren kann. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie das wirklich in der Praxis geht. So, aus dem, was wir in dem Teil eben gelernt haben, haben wir mehrere Faktoren, die in den CO2-Fußabdruck unserer Software einfließen. Das ist zum einen die Energieaufnahme unseres Servers und dann die Leistung-Last-Beziehung. Also das war genau das mit der Energieproportionalität. Je nachdem, wie hoch die Auslastung ist, ändert sich der Energieverbrauch. Dann das war das Auslastungsprofil. Also die zeitliche Verteilung, ne, das fließt natürlich rein. So, dann der PoE, also nur weil mein Server irgendwie eine bestimmte Menge an Strom braucht, da muss man natürlich noch draufzählen, den PoE draufzählen des Rechenzentrums. So, und das, genau, die ersten vier Faktoren geben an, also liefern uns, wie viel Strom unser Server tatsächlich braucht. Und der CEI berechnet uns dann daraus, was da an Kohlendioxidausstoß draus folgt. So, jetzt wollen wir überlegen, was gibt es für Möglichkeiten zur Reduktion? Dazu können wir mal so ganz, können wir unseren Softwareentwicklungsprozess so grob in vier Schritte unterteilen. Das ist nämlich der Anforderungsprozess, die reine Softwareentwicklung, die Qualitätssicherung und der Betrieb. So, das sieht jetzt furchtbar wasserfallmäßig aus. Das ist aber gar nicht so gemeint, sondern man kann natürlich überlegen, das sind einfach die Schritte, die in so einem Softwareentwicklungsprozess einfach passieren. Das passiert auch in jedem Scrum-Sprint, ja, also das passiert auch im agilen Prozess. Das hat also jetzt gar nichts mit Wasserfall zu tun, sondern soll einfach nur nochmal ins Bewusstsein rufen, was für Schritte durchlaufen wir denn bei so einer Softwareentwicklung. So, Vermeidung, genau, das ist das, was ganz am Anfang beim Anforderungsprozess im Grunde schon möglich ist. Ich habe gesagt, ich bin PO, ja, also das heißt, da ist sozusagen meine Rolle, mir genau zu überlegen, welche Features brauche ich denn überhaupt? Weil am Ressourcensparen sind so eine Software, wenn sie möglichst wenig macht, ja, das heißt, wenn wir uns wirklich auf das konzentrieren, was wirklich sinnvoll und erforderlich ist, dann und alles andere weglassen, dann ist das schon mal eine ganz gute Entscheidung, um möglichst ressourceneffizient zu arbeiten. So, dann ist es so, dass der Energieverbrauch sehr von der eingesetzten Sprache abhängt. Da ist immer noch ungeschlagen C als sehr maschinennahe Sprache. Die ganzen kompilierten Sprachen sind auch tendenziell recht ressourcenschonend, während wir dann bei den interpretierten Sprachen dann doch einen deutlich höheren Energieverbrauch haben. Ganz am Ende sehen wir Python mit der 75-fachen Energieverbrauch im Vergleich zu C, was natürlich ein bisschen suboptimal ist, wenn wir daran denken, dass Python halt gerade so die Sprache mit KI und Big Data, wenn das ist natürlich, ja, ist irgendwie gerade so die Sprache im Kommen und ja, bisschen suboptimal. Okay, so, was können wir sonst noch machen? Wir können die Hardware-Auslastung optimieren. Das haben wir vorhin schon gesagt. Wie können wir das machen? Wir können in die Cloud gehen, schlicht und ergreifend. Ja? Wir können Container-First-Ansätze fahren. Also wir können einfach diese ganze Cloud-Technologie so gut wie möglich ausnutzen. Wir können versuchen, Scale-to-Zero-Ansätze zu fahren. Ja? Also das ist so das, was man da optimal ausmachen kann. Und das führt einfach dazu, dass man in der Cloud kann man einfach dadurch, dass sich mehrere Parteien so einen Server, mehrere Server teilen, kriegt man einfach so einen statistischen Effekt, dass wir einfach eine viel höhere Serverauslastung erreichen können, als wenn man einfach nur seine Anwendung auf dem On-Premise-Server laufen lässt. Man kann auch die richtige Hardware für den Job wählen. Da gibt es diesen ARM-Server, diese ARM-Prozessorarchitektur. ARM-Prozessoren sind erheblich stromsparender. Die haben so einen reduzierten Befehlssatz implementiert. Der ist viel schlanker, dadurch ist er schneller, performanter, aber auch nicht ganz so leistungsfähig. Ja, andererseits für den normalen Gebrauch funktionieren diese ARM-Prozessoren wohl super. Das ist wohl in der Regel völlig ausreichend und die entwickeln sich ja weiter. Also da gibt es wohl auch Weiterentwicklungen, dass da irgendwelche neuronalen Netze, whatever, da irgendwie eingebaut werden. Ja, also die sind eine sinnvolle Alternative zu so einer klassischen x86er-Prozessorarchitektur, setzen sich immer mehr durch und umsetzen lässt sich das, indem man ein entsprechendes Compile-Flag gegebenenfalls setzt und dass man dann in der Cloud dann wirklich auch einfach wählt, ich möchte so eine ARM-Prozessorarchitektur haben. Also da kann man viel sparen. Da nochmal das Thema Cloud, wenn man einfach in so einen diese Hyperscaler sind einfach hypereffizient, man kann hier also nochmal richtig viel sparen und eine deutlich höhere Serverauslastung erreichen. So, wenn wir uns nochmal an die Folie von vorhin erinnern, wo denn eigentlich das Kohlendioxid ausgestoßen wurde. Das war zum einen bei den Servern, das war aber auch ein großer Teil, war auch die Kommunikation. Das heißt, wir haben auch einen großen Hebel, indem wir einfach unsere Netzwerkkommunikation optimieren. So, das bedeutet, wir sollten uns auf die Requests beschränken, die wirklich erforderlich sind. Wir sollten nur die erforderlichen Daten übertragen, nicht irgendwie ganz viel anderen Quatsch, den man nicht braucht. Man sollte komprimieren oder so Minify-Verfahren einsetzen und man sollte halt mit so Bundle-Sizes Codex das so schneiden, dass man gut, dass man wirklich nur das überträgt, was wirklich erforderlich ist in dem jeweiligen Kontext. Also, wo man auch noch dran nachsteuern kann, ist das HTTP2-Protokoll. Das ist erheblich ressourcenschonender als HTTP1. Das HTTP2-Protokoll ist streambasiert, das braucht viel weniger TCP-Connections und spart dadurch auch nochmal Energie, auch nochmal Strom. Es ist auch so, dass bei HTTP2 die Header komprimiert werden und auf die Weise einfach die reine Datenmenge auch reduziert wird. So, und was auch nochmal ganz wichtig ist, wenn man aufhört, die Daten rund um die ganze Welt zu schicken, ja, das spart auch nochmal Energie. Da muss man natürlich einen Trade-off finden, dass zwischen Daten besonders weit schicken, aber andererseits die Rechenzentren natürlich da zu hosten oder da zu wählen, wo möglichst grüner Strom bezogen wird. So, dann hatten wir den Punkt Einbindung in den QS-Prozess. So, was haben wir darunter zu verstehen? Also der QS-Prozess ist einfach so der Schritt, wo man messen kann, wo man kontrollieren kann. Und es ist halt einfach so, wir können nicht verbessern, was man nicht kennt. Das heißt, wenn wir unseren eigenen Ressourcenverbrauch, unseren eigenen Stromverbrauch nicht kennen, dann können wir da auch nicht nachjustieren. Und da ist halt ein cooler Ansatz, diese Messung einfach in den Bildprozess einzubauen. So, da können wir zwei Tools einsetzen. Das eine ist das Cloud Carbon Footprint. Ich kann jetzt auch nur vorlesen, was hier auf der Folie steht. Also es verbindet sich mit den Cloud-Anbietern, misst halt den Energieverbrauch und den CO2-Äquivalent aus den Nutzungsdaten und gibt uns auf die Weise halt Möglichkeiten, Optimierungspotenzial zu finden. So. Das nächste ist das Tool GreenFrame. Das evaluieren wir im Moment in der Tarent sehr intensiv. Da geht es darum, dass wir das GreenFrame in den Bildprozess einbauen. Das führt so End-to-End-Tests durch. Also nein, es führt nicht End-to-End-Tests durch, sondern das misst auf der Basis von End-to-End-Tests den CO2-Ausstoß für diesen spezifischen Use-Case. Und man kann furchtbar viel rumkonfigurieren in diesem Tool und die Zahlen sind auch nicht unbedingt als objektive Zahlen zu sehen, sondern es dient eher dazu, dass man so einen Vorher-Nachher-Vergleich fahren kann, wenn man neue Features gebaut hat, wenn man Anpassungen vorgenommen hat, dass man sehen kann, hat sich der CO2, also hat sich die Carboneffizienz verbessert oder verschlechtert. So, Punkte eben, die waren schon teilweise Entwicklung, teilweise Betrieb. Jetzt hier nochmal auf den Betrieb zu sprechen zu kommen. Genau, also hier nochmal. Was kann man im Betrieb machen? Klar, Hardware optimal nutzen, habe ich schon gesagt. Nach Bedarf skalieren. Auch das hatte ich schon gesagt. In der Nähe bleiben, also sprich die Daten nicht rund um die Welt schicken. Und möglichst carboneffizient werden, indem man diese Demand-Shifting-Ansätze fährt. So, letzteres kann man zum Beispiel tun, indem man bei seinem Cloud-Anbieter möglichst carboneffiziente Standorte wählt. Dieser Screenshot ist von der Google Cloud. Da kann man das wählen. Und was ich noch gefunden habe, das fand ich ganz cool. Electricity Map, das bietet halt eine API, in der man sehen kann, wie viel CO2 hier über die letzten 24 Stunden, also wie die Carbonintensität über die letzten 24 Stunden waren, beziehungsweise diese API ermöglicht wohl auch einen Forecast über die nächsten Stunden zu machen. Und sowas kann man halt wunderbar einbinden, um Jobs zu planen, sodass sie zu möglichst carbonarmen Zeiten ausgeführt werden. Was ich ganz cool fand, war, dass man hier echt total gut sehen kann, dass man hier zwischen, also morgens um 5 ist tatsächlich der Anteil des CO2s, also ist der CO2-Ausstoß bei der Stromproduktion am höchsten. Das fand ich total spannend. Genau. So, okay. Jetzt kann es ja sein, dass wir uns jetzt alle ganz viel Mühe geben und alle möglichst carboneffizient arbeiten und unsere ganze Software umbauen. Und nachher war das alles total überflüssig. Und und dann kann man sich fragen, okay, haben wir die ganze Arbeit umsonst getan? Tatsächlich ist es so, dass es über die reine Carboneffizienz weitere Vorteile mit sich bringt. Und die möchte ich hier gerne nochmal zum Abschluss ein bisschen aufführen. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir von den Ansätzen, die wir da jetzt überlegt hatten, einfach automatisch auch eine Skalierbarkeit kriegen. Also wenn wir unsere Software einfach so schreiben, dass sie, dass so Zero-Scale-Ansätze funktionieren, dann ist sie natürlich automatisch skalierbar. Das heißt, wenn dann auf einmal ganz viele User so mega begeistert von unserer carbonarmen Software sind und die alle uns in Scharen zurennen, dann sind wir natürlich da schon mega cool skalierbar. Wartbarkeit. So wie wir es angesetzt haben, dadurch, dass wir das Cloud Native entwickelt haben, in der Cloud sind, haben wir eine lose Kopplung und das Ganze ist super schön wartbar, also das, was man ja sowieso immer haben möchte. Dann haben wir das Ganze sehr schlank gemacht. Wir haben ressourcenschonende Sprachen eingesetzt. Dadurch sind wir performant. Und wir hosten in der Nähe, das heißt, unsere Bilder brauchen nicht so ewig lange, bis sie da sind und wir haben eine richtig coole User Experience erzeugt. Kostenvorteile, das wird sich in unserer Stromrechnung bemerkbar machen. Und wir können natürlich wirklich auch mit Überzeugung auch damit werben, dass wir ökologisch gearbeitet haben. Ja, und das kommt ins Bewusstsein. Ja, wir haben vorhin schon gesehen bei der Umfrage, das Umweltbewusstsein ist da, das wird immer mehr werden. Und wenn wir da einfach frühzeitig drauf umsteigen, umsatteln und sagen, wir arbeiten ökologisch, dann werden wir uns damit Freunde machen. Genau, und dann ist es einfach Zukunftssicherheit. Ich habe vorhin schon gesagt, was es im Moment schon für gesetzliche Vorgaben gibt. Ich würde mal ganz fest davon ausgehen, dass es mehr gesetzliche Vorgaben in Zukunft werden wird. Die Gesetze werden strenger werden. Es wird einfach früher oder später der Handlungsbedarf aus verschiedenerlei Gründen geben. Kosten werden steigen, gesetzliche Vorgaben werden steigen. Insofern sind wir, wenn wir frühzeitig uns solche architekturellen Aspekte wirklich aufnehmen und umsetzen, werden wir einfach zukunftssicher werden. So, jetzt habe ich uns ganz viele Argumente zusammengesammelt, warum das eine schlaue Idee ist, möglichst karboneffizient zu entwickeln. Und ich würde sagen, lasst uns die Welt ein bisschen besser machen.
Es ist Zeit für Fragen. Und Vorschläge.
Ja, also ich habe eine konkrete Frage, was die Performance-Optimierung in CIs und CD angeht. Das, was mir aufgefallen ist, dass super häufig Jobs redundant passieren. Angenommen, wir haben Merge-Requests, die dann automatisch irgendwelche Tests anwerfen und das Ganze wiederholt sich die ganze Zeit. Wie ist das bei euch gelöst? Habt ihr da auch Optimierungen vorgenommen? Oder dass Node-Module, wenn man zwischen den CI-Steps dass die Pakete gecached werden und nicht immer wieder neu required werden und so weiter, um den Traffic niedrig zu halten. Also welche konkreten Aspekte oder Tipps habt ihr da schon entwickelt und könnt die so weitergeben?
Boah, ich muss jetzt natürlich sagen, ich bin seit 2 Jahren aus der Softwareentwicklung raus. Ich kann diese konkrete Frage nicht beantworten. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wo es natürlich relevant ist ja bei der Frage nach der Effizienz auch gar nicht unbedingt der Bildprozess, sondern tatsächlich der Betrieb ist die viel spannendere Frage. Ja, weil ob jetzt ein Job im Zuge des Bildprozesses ein- oder zweimal läuft, das dürfte in der Regel zu vernachlässigen sein. Wichtig ist, dass nachher im Betrieb nicht Jobs mehrfach laufen. Ja, und ich habe dich so verstanden, dass die Frage sich auf den Bildprozess bezog, ja?
Ja, genau, weil wir, weil es durchaus sein kann, dass da sehr viel Strom auch verbraucht wird, weil das Aufsetzen oder das Durchführen von so einem kompletten CI-Bildpipe, wenn das mehrmals am Tag passiert, also das, was der Server da macht, ist ja auch nicht ohne, insbesondere wenn es darum geht, Traffic zu vermeiden und man relativ ungeschickt dabei ist, die eigenen Dependencies in der CI immer wieder neu zu installieren, weil man neue Docker-Container hochzieht und da drin die ganzen Node-Modules installiert und so weiter und so fort, dass man das irgendwie sinnvoll cached oder einen klugen Ansatz findet, um da Prozesse einfach zu optimieren.
Also ich würde, bevor ich mir, also vielleicht ist meine Aussage nicht richtig, dass die eigentliche Performance-Optimierung im Betrieb liegt. Aber bevor ich mir da Gedanken drüber machen, würde ich zunächst mal messen, wie viel Strom dabei verbraucht wird und wie viel CO2 generiert wird. Also vor allem jetzt hier spezifisch wahrscheinlich der Stromverbrauch. Ja, und erst wenn ich wirklich festgestellt habe, das ist wirklich ein maßgeblicher Faktor im Vergleich zum Betrieb, dann würde ich mir an der Stelle Gedanken darüber machen. Aber eine konkrete Lösung kann ich dir jetzt leider nicht dazu nennen. Tut mir leid.
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar geht es auch so ein bisschen um den Softwareentwicklungsbereich. Habt ihr so Best Practices für die Softwareentwickler vielleicht entwickelt, wie sie ihren Code nachher effizient gestalten können, dass ja auch im Betrieb effizient ist?
Wir sind tatsächlich da noch im Findungsprozess. Also wir sind auch noch ziemlich am Anfang, ja. Wir wollten, also klar, wir würden jetzt, also unser wichtigster Aspekt ist wirklich erstmal die Screenframe einzusetzen und da wirklich genau zu gucken und Erfahrung zu sammeln. Ja, und aufgrund dessen kann man dann sicherlich dann irgendwann Best Practices ableiten. Ja, im Moment haben wir vor allem jetzt diese architekturellen Überlegungen, dass wir halt ganz stark in die Cloud gehen, ja, dass wir so, also das, was ich gerade vorgeschlagen habe, ja, das wird man sicherlich noch verfeinern können. Aber im Moment haben wir noch keine Best Practices so über das hinausgehend.
Keine Frage, keine Sorge. Nee, vielleicht direkt da drauf. Ich weiß gerade, von wem war die Frage gerade? Also Best Practice in dem Sinne noch nicht, aber es gibt halt durchaus Low-Hanging Fruits, ne? Und bei uns ist das ganz stark, weil wir viel mit Java, Kotlin, Spring Boot und so weiter machen, dass dann nicht jeder Service, jeder Microservice erstmal diesen Standard-Stack erbt. Das ist, also es klingt banal, ne? Aber das spart natürlich auch Ressourcen ein, den Footprint, den Memory-Footprint und auch in der Laufzeit. Und das sind so die Empfehlungen, die wir momentan aussprechen, weil wir eben, wie Susanne gesagt hat, bei den anderen Themen noch Erfahrung sammeln wollen und grundsätzlich da auch nicht in die Entscheidungsfindung quasi eingreifen möchten, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt nur noch alles in Go, weil das ist besser, oder wir machen nur noch alles in Java oder nur noch in Kotlin. Aber es gibt durchaus low-hanging fruits, ja.
Ja, wenn sonst keine Fragen sind, bedanke ich mich total fürs Zuhören zu dieser späten Stunde. Ich freue mich über jeden, der noch gekommen ist.